Ja, ganz am Ende in der Bibel, fast am Ende des letzten Buches der Offenbarung, finden wir diese Zusage Gottes, die wir hier sehen. Siehe, ich mache alles neu. Wie kommt es dazu? Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Offenbarung als Buch umstritten ist. Und in einigen östlichen Kirchen ist sie bis heute nicht als Teil der Bibel anerkannt. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass man sich in diesen Kirchentraditionen schwer tut mit den bedrohlichen Untergangsszenarien, die man in dem Buch findet, oder dass man mehr den Akzent auf die Evangelien setzt. Und weil die verschiedenen Kirchen sich nicht einig sind über den Umgang, rutscht das Buch automatisch nach hinten. Und die Ausleger in der westlichen Kirche, die sagen dann irgendwann, ja, und da genau gehört es auch hin. Weil es in dem Buch nämlich um die letzten Dinge geht, um die Zukunft, um den Ausblick. Eben genau wegen solcher Aussagen aus dem Mund Gottes, wie in der Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Und das ist als Kontrast zu einer Welt zu verstehen, die für die Christen damals nicht in Einklang mit ihrem Glauben zu bringen ist. Wir befinden uns ja noch ganz am Anfang der Kirchengeschichte. Die Offenbarung, die ist nur wenige Jahrzehnte nach der Auferstehung entstanden. Und in diesen ersten Jahrzehnten, da gab es kaum Probleme für die junge Kirche. Natürlich, es ist schon so Protagonisten, die so besonders an der Front stehen, so wie Paulus, die haben es schon schwer, die stoßen auch auf Widerstand, vor allen Dingen in jüdischen Kreisen. Aber das Judentum ist im Römischen Reich nicht so einflussreich, dass sie die Stellung der Masse der Gläubigen gefährden können. Aber das ändert sich nach und nach. Und das hat gar nicht so sehr was mit dem Christentum an sich zu tun. Das Problem der Herrscher Roms besteht darin, dass ihnen die religiöse eigene Mitte halt verloren geht. Es ist ja so, das Römische Reich, das expandiert immer weiter, das wissen wir auch aus den Asterix-Bänden. Und es ist nicht immer so ganz einfach. Da gibt es immer solche Leute wie das gallische Dorf, auch wenn sie keinen Zaubertrank haben. So, und dann ist es so, das gibt so immer so vor Ort, gibt es Leute, die sich damit schwer tun. Und dann kommt natürlich dadurch, dass das ganze Reich ein großer Kulturraum wird, kommen auch so ganz viele verschiedene Philosophien und Glaubensrichtungen zusammen. Und die Römer, die waren immer davon ausgegangen, also ihr Glaube an die Götter, als der Glaube der Sieger unwidersprochen bleibt. Und zunächst war das auch so, aber irgendwann merken die Menschen, wie hohl und leer der Glaube an Jupiter, Zeus, Mars und Venus und Co. war. Und das hing zum einen damit zusammen, die Götter, die haben sich in den Sagen oft moralisch sehr fragwürdig verhalten. Also wenn ihr mal so die klassischen Sagen des Altertums lest, also das ist schon ziemlich wild alles. Und die Götter, das waren in keiner Weise irgendwelche Vorbilder, an denen man sich so in moralischer Hinsicht orientieren konnte. Und darum ging es aber eigentlich auch gar nicht, weil die Götter, das waren diejenigen, die einen den Beistand geben konnten. Die hatten halt die Macht, das waren halt diejenigen, die halt oben waren. Man opferte den Göttern nicht, weil sie so edel und bewundernswert waren, sondern weil sie in der Lage waren, einem zu helfen, weil sie Einfluss hatten. Es hieß Opfer gegen göttlichen Beistand. Darum ging es. Aber viel zu oft haben die Bürger im Römischen Reich erlebt, dass dieser Beistand gar nicht eintraf. Das heißt, sie haben geopfert, und es ist nicht das passiert, das, wofür sie eigentlich geopfert hatten. Und dann kam die Frage auf, warum soll man denn Göttern opfern, die weder in der Lage waren zu helfen, noch die sich sonst irgendwie vorbildhaft verhalten. Und zur Zeit der ersten Christen, das war schon vorher so, da verfielen die Tempel und Heiligtümer für Jupiter und Co. Also in Berlin, da steht ja der große Pergamonaltar. Der war zur Zeit von Paulus und so weiter, zur Zeit der Offenbarung, das war eine Ruine. Der war verfallen, so wie unsere Burgen halt aus dem Mittelalter. Da interessierte sich keiner für. Die Bürger im Römischen Reich, die sahen sich nach anderen Angeboten um und wurden dabei nicht nur im christlichen Glauben fündig, und es gab da ganz viele Angebote. Und für die Herrscher Roms war das an sich erstmal okay, aber es war schwierig, weil diese ganze Pluralität, die driftete zu sehr innerlich auseinander. Und ihnen fehlte so das innerliche gesellschaftliche Band, was alles zusammenhält. Und darum haben sie den Kaiserkult erfunden. Der Kaiser war von nun an als Gott zu verehren. sozusagen Paragraph 1 der Verfassung Roms, der Kaiser ist ein Gott. Und das sollte Rom wieder zusammenbringen. Und es war ja auch so in diesen ganzen Kulten, da gab es ja auch immer mehrere Götter. Da machte einer mehr oder weniger, machte nichts aus. Und von dem Kaiserkult ausgenommen waren nur die Juden, weil man wusste, die haben nur einen Gott, für die ist es schwierig. Und die Christen, die konnten anfangs mit unter dieser Flagge segeln, aber irgendwann stellten die Juden den Irrtum klar, die gehören gar nicht zu uns, die haben gar nichts mit uns zu tun. Deswegen findet man noch im Neuen Testament manchmal so eine antijudaistischen Stellen. Ja, das ist so der Frust von den Christen dagegen. Und es war jetzt nicht so, das Blatt hat sich nicht von einem Tag auf den anderen gewendet, aber so nach und nach wurde es schwieriger. Für Geschäftsleute, die wurden dann oft von unliebsamen Konkurrenten denunziert. Und das war ja so, die Christen hatten ja gar nichts gegen den Staat gehabt, sondern im Gegenteil, die verstanden sich oft als ganz loyale Staatsbürger. Aber der Staat wendete sich gegen sie. Zwang sie zu Loyalitätsnachweisen, die waren aus ihrer Sicht überflüssig und die konnten sie auch nicht erbringen. Also das wäre ungefähr so, wie wenn du heute vom deutschen Staat dazu gezwungen wärst, dir den rechten Daumen abzuhacken, um deine Loyalität zum rechten Staat zu beweisen. Andersfalls würdest du ausgewiesen werden. Gleichzeitig würde das aber auch nicht flächendeckend eingeführt werden, sondern nur nach Lust und Laune und eben Denunziation. Stell dir vor, du bist Lehrer, irgendein Elternteil ist mit dir unzufrieden, obwohl du aus deiner Sicht alles richtig gemacht hast. Dass der Elternteil weiß, dass du Christ bist, zeigt dich an und von einem Tag auf den anderen bist du im Fokus der Strafverfolgung und verstehst die Welt nicht mehr. Und die Lage der Christen damals war zusätzlich erschwert, also jetzt an die sich die Offenbarung richtet, weil ihr geistlicher Leiter, der Seher Johannes, von den Behörden aus dem Verkehr gezogen worden war. Und die sind in diesen verrückten Zeiten, sind die gerade auf seinen Beistand angewiesen, aber die kommen nicht an ihn heran. Der ist irgendwo am Ende der Welt im Exil. Und das macht was mit dieser Gemeinde, das verunsichert sie. Und in dieser Lage erhalten die Christen von ihrem Leiter Johannes Post, sie erhalten die Offenbarung mit der Botschaft, haltet durch, schaut auf Christus. Auch wenn es derzeit nicht so aussieht, er hat trotzdem alles unter Kontrolle. Auch wenn vieles passiert, was wir nicht einordnen können, auch wenn das Böse die Oberhand zu gewinnen scheint, das letzte Wort wird er sprechen. Und er ist euch schon heute nahe. Er sieht euch in eurer Not und eurer Verzweiflung. Darum wendet euch nicht von ihm, sondern richtet euch vielmehr ganz auf ihn aus. Er wird alles in Ordnung bringen. Er wird die Gerechtigkeit schaffen, die Menschen nicht zu schaffen in der Lage sind. Und das fängt schon heute bei dir an, dass er dein inneres Chaos ordnet, dir zeigt, was du heute zu tun hast, wenn du dich ihm ganz hingibst, dich ganz auf ihn ausrichtest. Er steht vor der Tür deines Herzens und klopft an und will in dein Leben kommen. Hatten wir vor ein paar Wochen gehabt. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Nicht nur ein bisschen rumreformieren, ein bisschen rumdoktern, nicht nur ein oberflächlicher, populistischer Ausgleich, sondern ein echter Neubeginn. Im Kontext des 21. Kapitels hört sich das so an. Ich lese mal die ersten Verse. Da sagt der Seher, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, das sehen wir hier auch, also Alpha und Omega, links und rechts, der Anfang und das Ende, das sind Alpha und Omega, sind die ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Siehe, ich mache alles neu. Damit fängt es an. Siehe, es fängt also schon heute an. Du musst nur hinschauen. Du musst es nur erkennen. Worauf schaust du zuerst? Auf die Dinge, die dir Angst und Sorge machen? Auf die Dinge, die dir über den Kopf wachsen? Auf die Zwangsläufigkeit der Fakten, auf die Bedrohungsszenarien, auf Trump oder Putin? Oder schaust du zuerst auf Christus? Auf das, was er in dieser Zeit wirkt, auf sein Handeln, dass er Menschen verändert durch seinen Heiligen Geist? Siehe, ich mache alles neu, sagt er. Er sagt nicht, ich werde alles neu machen. Also die Jahreslosung, das ist keine Vertröstung auf die Zukunft. Kein halte still, mach die Augen zu, halte durch und wenn es dann immer noch nicht gut ist, halte weiter durch bis zum Ende. Sondern es geht darum zu erkennen, schon heute, dass Gott handelt. Er hat schon angefangen, alles neu zu machen. Du musst es nur erkennen, du musst nur hinschauen. Und wenn es heißt, alles neu, dann ist das kein bedrohliches Tabula Rasa-Szenario. Also hier kommt keine Planierraupe, die alles beiseite schiebt für eine Utopie, die am Ende doch keiner haben will. Das ist dann eben nicht so wie in Hildesheim nach dem Krieg, als vom Krieg traumatisierte Menschen auch alles neu machten und damit ihr kulturelles Gedächtnis vollends zerstörten. Wenn man die Bilder direkt nach dem Krieg sieht, da standen noch ganz viele Grundmauern. Man hätte die Stadt wieder aufbauen können. Aber die wollten das damals nicht so. Es ist ja so, in den Versen, die ich eben vorgelesen habe und auch noch danach, wird dieses neue Paradies geschildert. Aber das neue Paradies, das ist nicht nur einfach eine Kopie des Alten. Also das neue Jerusalem, was hier beschrieben wird als das neue Paradies, das ist nicht einfach mit dem Garten Eden gleichzusetzen, vom ganz am Anfang, vom ersten Buch Mose. Also das neue Jerusalem, das ist eine Stadt. Und im Garten Eden, da gab es keine Stadt. Und für uns, in unserem Kopf, da mag eine Stadt nichts Paradiesisches haben. Also wenn wir so paradiesische Vorstellungen haben, dann sind wir irgendwo JWD ganz weit draußen. Aber es geht darum, dass Gott in dem neuen Paradies das aufnimmt, das, was Menschen in ihrer Geschichte geschaffen haben. Und diese Stadt, die ist dann auf der einen Seite so wie die Städte, die die Menschen damals auch aus ihrer Zeit kennen, aber dann doch anders. Also die Stadt, die hat auch eine Stadtmauer. Aber diese Stadtmauer des neuen Jerusalems, die muss ihre Bewohner nicht beschützen. Sie ist der Schmuck und sie ist der Schatz der Stadt, weil Gott selbst die Stadt beschützt. Und weil Gott selbst in dieser Stadt wohnt, braucht es keinen Tempel mehr, sondern die Stadt ist sozusagen selbst der Tempel. Also wir sehen, wie Gott die Kreativität der Menschen aufnimmt und dann neu interpretiert. Und das ist dann ganz anders eben, als wir in Hildesheim nach dem Wiederaufbau, als die Menschen sagten, ja, uns fehlt etwas, wir haben etwas verloren, das Alte, das war besser. Also wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, dann musst du nicht blind einem nur aus die Zukunft ausgerichteten Heilsversprechen glauben, dass irgendwann alles gut wird, sondern schon heute erlebst du, wie behutsam Gott mit deiner Person umgeht. Aufgeben musst du dabei nur die Dinge, die dich von ihm trennen. Und das ist unser Problem, dass wir uns in unsere Identität auf Dinge und Eigenschaften beziehen, bauen und uns mit ihnen identifizieren, die uns von Gott trennen. Wir sagen, so bin ich nun mal. Wir sagen, das gehört zu mir mit dazu. So läuft das nun mal in unserer Gemeinde. Und Gott fordert uns, hinzuschauen. Er sagt, siehe, du musst keine Angst vor dem Neuen haben, nur weil es dir fremd vorkommt, weil es nicht in deine Vorstellung hineinpasst. Wenn ich dich auffordere, das Alte loszulassen, dann mache ich das nur, weil es dir schade, weil es dir eigentlich gar nicht entspricht. Wie oft stützen wir uns in unserem Leben auf Krücken, die am Ende keinen Halt geben, die im Grunde unter unserer Last zusammenbrechen. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, die Person lebt auf dem Berg und die Person ist auf einen Rollator angewiesen. Und die sagte zu mir, Mensch, wie soll das gehen? Ich und bergab mit einem Rollator, Hanna, das geht nicht. Ja? Bergab geht es nicht. Irgendwann wird er immer schneller und der rutscht weg. Es gibt keinen Halt. Du magst dich fragen, wie geht das, dass alles neu wird und es für mich am Ende doch vertraut ist. Aber das ist doch auch eine Botschaft der Offenbarung, dass bei Gott Dinge möglich sind, die wir uns nicht vorstellen können. Gott ist größer als unsere Widersprüchlichkeiten. Er steht darüber. Und das ist gerade auch eine ganz wichtige Botschaft in der Offenbarung. Also Christus wird in der Offenbarung gleichzeitig als der Löwe von Juda und das Lamm Gottes geschildert. Das ist ja auch nicht möglich. Löwe und Lamm in einer Person. Aber bei Gott sind diese Dinge möglich. Andere Sache ist die Schilderung Gottes in der Offenbarung. Am Anfang der Offenbarung wird der himmlische Thronsaal geschildert, so voller Engel. Gott sitzt in der Herrlichkeit auf dem Thron als ein mächtiger Herrscher, der ist im Grunde so weit oben. Man sieht ihn gar nicht, man sieht nur die Wesen, die ihn anbeten. Engel und Älteste und was weiß ich alles. Also ein ganz mächtiger und erhobener Gott, eigentlich auch ein ferner Gott. Und im 21. Kapitel heißt es über Gott: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Also da ist nicht mehr so ein mächtiges Throngebilde, da ist eine Hütte, sozusagen halt ein Zelt. Also Gott zeltet unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also hier ist Gott gar nicht mehr majestätisch und fern. So weit oben, dass es nichts mit unserem Leben zu tun hat, sondern Gott ist ganz nahe. Gerade da, wo wir ihn brauchen. Gerade da, wo unsere Nöte, da, wo unsere Wunden sind. Dort ist er heute schon zu finden. Er will dir Heilung schenken. Sieh hin und lass es zu und vertraue darauf, dass er alles neu machen wird und schon heute damit anfängt. Amen.